Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Podcasts Grübelplausch. Die heutige Folge dreht sich um die Frage, was ist Sucht? Wie wird mit Sucht in der Gesellschaft umgegangen und mit welchen Süchten waren wir in unserem Leben konfrontiert? Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen.
Hi. Alles fresh.
Oh, jo. Ja, herzlich willkommen. Es geht um Sucht und bevor wir mit dem Thema anfangen, ne, wie immer, Fragerunde. Magst du anfangen, oder?
Ja, in der Annahme, dass du vielleicht hoffentlich nicht diese Frage stellst.
Ja, sonst muss ich was anders
aussehen. Natürlich klassisch, weil wir ja über immer Sucht reden, habe ich jetzt einfach mal gefragt, welches alkoholische Getränk trinkst du am liebsten?
Gute Frage. Ich trinke ganz gerne mal einen Rotwein, so, wenn ich auch privat irgendwann mal. Sonst trinke ich ganz gerne auch mal so einen Cocktail. So ein Moskau Mule zum Beispiel mag ich ganz gerne.
Ah, ja.
Ja. Nicht nur, ja. Aber dann auch. Und bei dir so?
Bei mir ist halt ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt sagen, absolut Lieblingsgetränk ist, glaube ich, so Gin Mule. Ne, das ist im Endeffekt quasi Moskau und Mule nur anders verpackt. Ja. Aber eigentlich den, weil es ist halt nicht so was Schweres und so weiter. Ich mag aber auch hier Whisky, aber pur, wenn dann.
Genau. Ja, einen Rum-Abend haben wir auch schon zusammen gemacht. Ne?
Genau, also, Rum Whisky-Abend haben wir auch gehabt. Genau.
Ja.
Genau, ja.
Schön, schöne Frage.
Ist ein bisschen klassisch eher so. Ja. Deine Frage?
Ja, meine Frage geht direkt ins Schwarze.
Okay.
Nämlich, gibt es etwas, wovon du selbst sagen würdest, dass du danach süchtig bist?
Boah. Ja. Musik. Musik ist bei mir... Ja, ist, ich würde von der Aussage, also es ist keine körperliche Sucht, das ist ja verständlich, aber ich gehe zu großen oder ich nehme weite Wege in Kauf, ich zahle viel Geld dafür, ich hab dafür,
es läuft immer
genau, ich hab es 24/7 irgendwo laufen, ich habe es jetzt sogar im Hintergrund laufen, also ich höre auch so eine Art Lo-Fi-Mix, wohingegen unsere Zuschauer ja eigentlich einen bestimmten Track die ganze Zeit hören. Ich habe generell viel Zeit, viel Energie in Musik hören, Musik suchen reingegeben. Da würde ich sagen, Musik ist mit Abstand die größte Sucht. Wenn ich jetzt aber allerdings um konsumierbare Dinge geht, ne? Also so, wenn man jetzt so klassisch sagen würde, fällt mir jetzt ehrlich gesagt auf den ersten Blick nichts ein. Oder ja, fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde, ich würde dafür wirklich Längen weggehen, weil jetzt zum Beispiel meine Vorliebe für Rahmen oder so ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag das esse oder so, aber ich gebe auch schon viel Zeit dafür, um irgendwo hinzufahren, das zu machen. Aber so dieses klassische, boah,
Fresssucht.
Genau, so ich esse gerne, aber es eine Sucht zu nennen, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen schwierig. Wie sieht es denn bei dir denn aus?
Ja, ich glaube, dass ich so Chemikalienabhängigkeiten auch nicht habe. Also kein Koffein, ich bin auch nicht irgendwie Alkohol oder also Zigaretten schon gar nicht.
Ja.
Nö, nicht wirklich. Aber auch, ich hatte, glaube ich, mal eine lange Zeit, wo ich irgendwie mir so täglich eine Schachtel Schokolade reingeschoben habe.
Ja, okay.
Aber die Zeiten sind irgendwie auch vorbei.
Ja.
Wonach ich auch so, ich muss sagen, ich bin Vielspieler, ich spiele gern irgendwie, ne, so Gesellschaftsspiele, Computerspiele. Ich glaube, damit könnte ich schwer schwer aufhören. Das ist auch so, das spricht natürlich bei mir auch stark das Belohnungszentrum an und setzt irgendwie Glückshormone frei. Ja. Und ich glaube, da könnte ich schwer sagen, dass ich das irgendwie ganz abschalten könnte. Ob ich, also ich bin jetzt, ne, das ist ja auch keine körperliche Abhängigkeit, so, aber ja. Irgendwie ist es schon so ein Entspannungsfaktor hat das auch für mich, ne, zum Runterkommen, was spielen oder so. Ja, ich glaube, da könnte man am ehesten von irgendwie einer psychischen Abhängigkeit reden.
Genau, okay. Ja, aber das ist auch interessant, dass im Endeffekt wir beide auch schon unterscheiden zwischen körperlicher Sucht, also etwas, was unser Körper braucht oder was wir meinen, was der Körper braucht, ja, gegenüber was unser Geist dann braucht.
Ja.
Wohingegen,
red ruhig weiter.
Wohin ich natürlich sagen muss, ich habe natürlich damals geraucht. Du kennst mich noch, wo ich geraucht habe.
Wollte ich gerade fragen, du hast ja auch geraucht.
Genau, ich habe geraucht und wie jeder natürlich angefangen, um cool zu sein. Man ist dann gemeinsam da und da angefangen mit 16. Und in der Ausbildung habe ich einmal, oder vor der Ausbildung habe ich einmal versucht aufzuhören, danach noch 2-3 Mal. Aber jedes Mal natürlich wieder zurückgekommen und jetzt seit, keine Ahnung, längerer Zeit, rauchfrei, eigentlich fast so lang, eigentlich so lang, wie ich mit meiner Freundin zusammen bin.
Ah ja, okay.
Das ist,
Das ist schon eine ganze Weile, ja, stimmt.
Ja, das ist, schon einige Zeit, ne?
Ja.
Also 7 Jahre jetzt, für die Leute, die es jetzt hier nicht wissen. Aber das war auch interessant, da konnte ich einfach von Tag 1 auf Tag 2 aufhören.
Und du hast seitdem auch keine Zigarette mehr angepackt?
Doch.
Oder hast du mal, bist du mal immer wieder zwischendurch so, dass du sagst, so Partyraucher oder...
Nee, ich hab da so 2-3 Rückfälle gehabt.
Ja.
Aber auch nur eine.
Ja, ja, ja.
Das ist...
Und du hast da keine körperlichen Beschwerden gehabt, als du aufgehört hattest? Oder schon am Anfang?
Doch schon. Ich hatte so Sachen wie so, du willst unbedingt jetzt eine, jetzt einfach eine Fluppe im Mund oder Sachen wie, hast so richtig fettig gegessen und trinkst gerade ein Bier oder bist keine Ahnung, Karneval, Bierchen und dann einfach so eine Fluppe dazu, das war da gang und gäbe. Ja. Diese Gefühle, wie zum Beispiel, du hast jetzt gerade was Fettiges gegessen und du siehst gerade, wie jemand da danach gerade einer am Rauchen ist, denkst du, ich habe voll Bock da drauf.
Ja.
Aber je länger du nicht rauchst, desto schlimmer wird das ja, wenn du wieder anfängst. Weil, sagen wir so, wenn jemand sagt, okay, ich habe geraucht eine Zeit lang, habe dann aufgehört, ich habe aufgehört und habe noch nie wieder eine Zigarette angefasst, ja. Weiß ich nie, wie sehr ich diese Information trauen kann. Aus der Tatsache raus, du weißt nicht, wie schlimm es ist, quasi wieder anzufangen. Und zwar, was ich damit meine, ist, die Zigarette schmeckt einfach so unglaublich ekelhaft. Du baust dir ja in deinem Gefühl quasi so auf, als würdest du die Fluppe wieder nehmen und einfach, sie ist genau so, wie du sie dir vorgestellt hast.
Ja.
Aber dein Körper und deine Zellen und deine Geschmackszellen, die sind ja komplett nicht darauf gewöhnt. Und es ist der erste Zug und der zweite Zug, der schmeckt einfach ultra ekelhaft. Du hustest ohne Ende, du spuckst alles raus, du weißt nicht warum und nur, wenn du wirklich, wirklich, wirklich es willst, ne, dann ziehst du weiter.
Und krass. Das ist ja fast wie beim ersten Mal rauchen, das ist ja dann auch sehr erstmal so eine totale Überwindung, wenn man das erste Mal so eine Zigarette...
Also so ist es bei mir gewesen jetzt, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob das andere Leute sagen so, hey, ich habe wieder angefangen, das ist genau wie beim ersten Mal oder wie beim letzten Mal, wo ich, das ist einfach super angenehm. Ich so, Bei mir ist es halt nicht. Und je länger du es, also sagen wir mal, du bleibst, wartest ein halbes Jahr und dann wird dein Körper sich, oder mein Körper wird sich dann auf jeden Fall so wehren. Der wird sagen, das ist ekelhaft, oh Gott, was machst du da und so weiter. Das erste Mal, wo ich das gemacht habe, ich habe, glaube ich, 3-mal versucht aufzuhören. Und jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, da habe ich mir dann gefragt, warum habe ich eine ganze Packung Kippen gekauft? Bin ich dumm? Dieser eine schmeckt so scheiße. Ne? Und dann im Laufe des Abends dann einfach so, ey, weißt du was, fuck it nicht. Du hast es jetzt eh gemacht, ne? Und dann eine wieder angemacht und dann ging es langsam wieder. Krass. Aber diese Initial, erstens ist der Geschmack so, boah, du weißt, also für mich ist es so, du weißt, wenn du es jetzt in den Mund nimmst, ne, das wird einfach, das wird, dieser Rauch wird eklig sein, deine Nase wird irgendwie so, du stinkst ja auch ganz anders, ne? Man riecht das ja dann vollkommen. Und dann rede ich mir ja dann auch noch ein, so, boah, die ganzen Jahre zurück, ne? Die waren ja dann total für den Arsch.
Ja.
Und so in etwa ist das so mein Gedankentum. Und viele sagen so, ja, sie haben so diese, oh, sie können das nicht und körperliche Abhängigkeit und so weiter. Gib it aber auch nur eigentlich so 2 Wochen, dann ist das Gesamte aus seinem System raus. Und ich habe einfach, also in Englisch heißt das ja cold turkey, also einfach direkt nicht oder direkt nichts mehr nehmen.
Kalter Entzug.
Ja. Kalter Entzug, genau. Und das habe ich bisher immer gemacht, ne? Nicht so dieses, weißt du was, ich habe,
was man auch reduzieren.
Genau, dann, aber ja. ich hab jetzt auch nie viel geraucht. Ich meine,
wie viel hast du so vorher geraucht etwa?
Also in der Schulzeit war es jede Pause eine. Jo. So, das heißt große Pause, beide große Pausen und vielleicht auf dem Weg nach Hause oder morgens früh vor der Schule. Also drei Stück, so, und auf Partys, ja, ist unterschiedlich, ne, aber dann waren es auch mal so vielleicht 6, 7. So, ja. Aber der Alltag war halt, ja, sagen wir mal so 4, 5. Und als wir angefangen haben zu arbeiten in der Ausbildung, kam es ja auch drauf an, dann haben Leute dann angefangen zu sagen, hey, komm, wir gehen immer einen rauchen und dann so. Aber sagen wir mal, maximal 6 pro Tag. Und dann ist es natürlich für mich jetzt natürlich zu sagen sehr einfach, weil ich dann nicht eine Packung oder 2 Packungen oder 3 Packungen pro Tag gemacht habe, sondern das war nicht schwierig. Beim Studium war es, glaube ich, ein bisschen mehr, weil, ne, man ist Student, man trinkt dann einen Kaffee da gemeinsam, man raucht dann dort gemeinsam, dann wurde es, glaube ich, diese 6. Aber dann war es auch schon, dann fing es auch schon an, so, hey, nee, ich höre jetzt ein bisschen auf, nee, ich habe da keinen Nerv drauf und so weiter und so fort.
Ja, du hast auch meistens dann einfach in Gesellschaft geraucht, ne? Also, wie du schon sagst, so am Schulhof oder mal auf dem Weg nach Hause vielleicht oder vor der Schule oder ne, in der Pause mit Freunden. Aber du hast wahrscheinlich, hast du irgendwann mal geraucht, wo du dir denkst, so, jetzt geht's mir irgendwie nicht gut, jetzt brauche ich eine Fluppe, weil mich das irgendwie beruhigt oder so?
Ja. Das hatte ich auch.
Weil ich glaube, das ist so wirklich so der Moment, wo man so merkt, so, so runterkommen damit und irgendwie das irgendwie einsetzen, um irgendwie den Stress rauszunehmen. Das ist so der Moment, in dem es auch gefährlich werden kann. Irgendwie.
Genau,
wenn man das öfter macht.
Ne? Eigentlich oft macht man ja, sagt man ja, okay, ich mache eine Raucherpause, weil die Stress auf der Arbeit oder so, ich muss da einfach mal kurz im wahrsten Sinne des Wortes Dampf ablassen.
Jo.
Ist aber eigentlich, das habe ich auf Arbeit eigentlich jetzt auch häufig gemacht bei uns, dass ich mit meinen Raucherkollegen rausgegangen bin, aber nicht geraucht habe.
Und das habe ich damals auch oft gemacht in der Ausbildung. Ja.
Und das ist halt einfach die gleichen Wirkung, weil eigentlich das Rauchen selbst ist ja nicht das, was dir die Entspannung gibt, sondern dieses sich rausnehmen aus der Arbeit, vielleicht mit anderen reden, interagieren und an die frische Luft gehen, in Anführungsstrichen.
Ja.
So Kreislauf in Fahrt bringen und so weiter. Und all diese Benefits schreibst du dann der Zigarette zu.
Ja, das stimmt.
Und auch dieses klassische nach dem Sex eine rauchen, ne? Einmal gemacht, ne? Irgendwie, ich stand da draußen, die damalige Freundin hat gesagt, ja, hier kannst du im Zimmer rauchen, ne? Ist ja, ne, nach dem Sex, war ich so, ja, könnte ich machen, ich will das jetzt aber nicht hier, ich mach's aber draußen. Hab dann geraucht. Und ich so, warum mache ich das eigentlich? So, ja. wieso muss ich das denn machen? Ich verstehe das doch gar nicht. Das war halt so dieses klassische Klischee.
Ja, das ist, was du eben auch schon angedeutet hast, als du aufgehört hast, fällt es dann natürlich schwer, wenn du irgendwie Leute siehst, die ein Bierchen trinken und eine Zigarette dabei rauchen.
Genau.
Oder, so, ne? Oder die halt in der Pause dann rauchen, weil es eben so, oder nach dem Essen vielleicht auch, machen das ja auch einige, dass sie nach dem Essen mal eben eine rauchen. Weil es, man trainiert sich so Sachen an.
Ne? Genau.
Irgendwie, das ist klassische Konditionierung, das Gehirn denkt dann, das braucht das danach, also Essen, zack, danach Zigarette. So, genau. Der Prozess. Und das ist natürlich sowas, das ist natürlich schwer abzulegen erstmal, weil dann das Hirn, du isst was und das Hirn denkt sofort, zack, ich brauche eine Zigarette danach, weil es das gewöhnt ist.
Ja. Ja, das ist auch leider ein bisschen schade, aber das ist mit vielen. Also, ich weiß jetzt halt nicht. Jedes Mal, wenn man von irgendwie Sucht redet, finde ich, dass drei Sachen, wonach ich finde, wo man süchtig wird, oder die auch als Sucht manchmal gesagt werden, nicht so für voll genommen werden.
Ja,
das ist A, Zigaretten, B, Alkohol und C, Koffein.
Jo, stimme ich voll und ganz zu. Weil Zigaretten ist ja, ich muss sagen, so Zigaretten ist so in den letzten Jahren immer mehr und mehr geworden, also dass das wenige Leute machen.
Genau.
Gerade Jugendliche rauchen nicht mehr so viel. Ich finde, das ist echt eine gute Entwicklung und das muss man auch irgendwie sagen. So was in den ganzen letzten Jahren seit unserer Jugend auch passiert sind, dass da diese Terrorbildchen auf die Zigarettenpackung gekommen sind.
Und, die Warnhinweise und die generell Warnhinweise, man auch einfach mehr gelernt hat und die Nebenwirkungen auch kennt.
Es gibt auch keine Fernsehwerbung mehr für Zigaretten. Ne?
Genau.
So, also genau. Also es wurde mehr ganz viel Aufklärungsunterricht an den Schulen gemacht. Jetzt ist das auch nicht mehr so, weil eben der Trend stark zurückgegangen ist und das wahrscheinlich nicht mehr so für nötig beachtet wird. Aber da hat sich schon eine gute Entwicklung bei den Zigaretten abgezeichnet.
Genau, also bei den Zigaretten. Genau, dann hast du Alkohol, welches als Gemeinschaftsdroge quasi irgendwie noch toleriert ist.
Ja, ich würde schon sagen akzeptiert.
Akzeptiert, also, eigentlich akzeptiert, stimmt auch wieder.
Völlig in Ordnung.
Wenn jemand, keine Ahnung, hast ja einfach, wenn jemand ein Bier in der Hand irgendwo ist oder jemand ein Joint in der Hand ist, wird natürlich der mit dem Joint komplett stigmatisiert, wohingegen der mit dem Alkohol, ne? So, was ist, der trinkt halt ein Bier. Was zu sagen ist, ich trinke aber auch Alkohol, ne? So ist es jetzt nicht. Es ist halt jetzt nicht, dass wir hier sagen, oh, die bösen Alkoholtrinker, wir sind selber da welche.
Ja, aber wenn man das mal reflektiert, ist es einfach krass, wie sehr das eigentlich in der Gesellschaft verankert ist. Ne?
Genau. Zu Alkohol auch jetzt per se. Ich habe, ich komme gerade von einem Campingwochenende, wo relativ viel getrunken worden ist. Ich habe auch gut was getrunken. Mit gut was getrunken meine ich, ich war betrunken und mehr nicht. Ich hatte jetzt keinen Filmriss oder was weiß nicht was, aber ich habe da meine 10 Bier über einen Tag verteilt oder Abend verteilt getrunken und das hat mir auch schon ausgereicht. Das hat mir so sehr ausgereicht, dass ich heute überlegt habe, boah, willst du das noch weitermachen?
Ja,
krass. Und ich habe mir dann gedacht so, okay, es wird von Mal zu Mal immer schlimmer mit mir. Also nicht so, wie ihr es vielleicht denkt, so, mein Gott, er trinkt immer mehr. Nein, ich trinke immer weniger und immer weniger und frage mich nicht, warum ich nicht einfach sage, ich höre einfach komplett auf.
Ja.
Und jedes Mal denke ich mir dann so, ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn Tim und ich uns dann treffen und einfach gemeinsam dann ein Craft-Bier probieren, das würde ich dennoch noch gerne machen. Oder,
das stimmt, das ist ja auch was Schönes, ne? Das hat ja auch was mit Genuss zu tun. So.
Genau, und will ich mich da vehement dagegen wehren oder muss ich dann noch reflektierter sein? Reicht das dann nicht aus? Und es ist jetzt halt fraglich. Also ich habe auch einen gesamten Schrank voll mit Whisky hier stehen und ich bin kein Mensch, der alleine trinken kann.
Und nee, mach ich auch nicht.
Das ist halt absolut. Aber wir sind auch in so einem komischen Stigma verfasst, wo wir dann sagen, boah, wir brauchen immer viel, ne? Siehe das letzte Mal, wo wir uns besucht haben. Wir haben uns, glaube ich, jeder 3 Dosen Bier geholt, ne? Und effektiv am Abend nur eine geschafft. Jeder.
Ja, stimmt. Haben wir entspannt getrunken und dann war's gut.
Und dann war es so, oh, ja, gut, haben wir nicht geschafft. Ja, okay, dann ist ja egal. Und ja, das ist halt so alltagstauglich. Es ist so, ja, das ist alkoholisch. Aber da muss ich auch sagen, im Laufe dieser Zeit, von wo wir angefangen haben bis zu jetzt, hat sich aber auch mit diesem non-alkoholischen Movement auch verstärkt.
Das stimmt, es gibt immer mehr. Immer mehr Leute, die gar nichts trinken, und es gibt auch immer mehr Produkte einfach, die darauf abzielen, so, ne, ich meine, Fassbrause und alkoholfreie Biere kommen immer mehr. Alkoholfreier Gin, das habe ich noch nie gehört.
Das ist jetzt keine Schleichwerbung, keine Werbung in irgendeiner Weise, wir werden nicht gesponsert.
Genau, aber sponsert uns gern.
wir haben halt noch nichts quasi. Aber wer aus Bonn oder Bonner Region vielleicht kommt oder auch ein bisschen mit Gin sich auskennt, der kennt vielleicht die Gin-Sorte Siegfried. Und das sind Bonner Jungs, die es erfunden oder herstellen. Und die haben aus Scherz für April angesagt, hier jetzt alkoholfreier Gin. Ne? Weil sie haben per Zufall beim Destillat oder irgendwie sowas hergestellt, dass sie ein sehr herbales oder wacholderbeeriges Produkt oder Nebenprodukt herauskriegen können, der aber keinen Alkohol besitzt, und haben den aus Jux für einen Tag angeboten.
Und ach Quatsch.
Doch, es gibt.
Und er hat sich so gut verkauft, oder?
Nee. Die Nachfrage war ultra hoch. Und dann haben sie gesagt, weißt du was? Dann lassen wir es einfach. Der nennt sich Wonderleaf. Ne? Das ist im Endeffekt, es ist nicht 1:1 Gin. Du kannst es aber so mischen mit vielen Produkten, dann hat es den ähnlichen Geschmack, ohne dass es Alkohol hat. Und sie haben sich gesagt, sie wären glücklich, wenn dieses Produkt die Hälfte an Umsatz generiert oder Verkaufseinheiten generiert, wie ihr normaler Gin. Und im ersten Jahr wurden mehr Flaschen von dem Alkoholfreien verkauft als von den Alkoholflaschen.
Krass.
Und das hat sie dann zu denken gegeben. Sie meinten selber, sie haben niemals darauf abgezielt, diesen Markt zu bedienen, sondern
war Zufall.
Es war halt reiner Zufall, aber das zeigt, dass dieser Markt existiert. Und guck mal, damals gab es alkoholfreie Weizen. Von einem alkoholfreien Radler, mal vielleicht alkoholfreie Radler habe ich auch selten gesehen gehabt damals. Sondern damals war immer, ja, du willst nichts trinken, trink doch einen Radler, das ist doch okay. Es gibt alkoholfreie Biere, alkoholfreies Weizen, alkoholfreies Radler, Heineken. Ich habe gestern Heineken 0,0 getrunken. Ne? Schmeckt wie ein Heineken. Ich hasse Heineken. Schmeckt genauso.
Ne? Schmeckt also auch nicht.
Es schmeckt also für mich auch nicht. Und ich dachte so, vielleicht schmeckt es anders. Nee, es schmeckt genauso wie Heineken, schmeckt mir aber nicht. Und da habe ich dann auch gesagt, so, ja, du musst nicht immer Alkohol trinken. Und wenn du halt jetzt in irgendwie welchen Cocktailbars oder so gehst, gibt es halt nicht immer diesen, den Ipanema oder den Virgin Colada, sondern dann gibt es dann auf einmal ganz viele, die auch auf alkoholfrei basiert richtig gut schmecken.
Das stimmt.
Und
das ist krass,
Das ist halt.
Das hat sich weiterentwickelt und das ist auch schön. Sich
weiterentwickelt. Das ist richtig gut. Wo ich aber denke, dass keine Sucht oder Leute denken, dass sie süchtig ist, ist bei Kaffee.
Jo.
Richtig krass. Weil ich kann dir jetzt sagen, ich trinke Kaffee, wenn ich richtig müde bin und morgens früh weiß, dass ich, keine Ahnung, mittags oder nachmittags immer noch fit sein muss. Oder ich weiß, dass ich abends spät fahren muss, dann trinke ich zum Beispiel mittags schon einen Energy Drink. weil ich einfach wach bleiben muss. Das ist aber die Funktion. Jemand, der dann aber morgens sich schon einen Kaffee reinzieht und sagt, mein Gott, ich krieg diesen Kaffee, der macht mich gar nicht mehr wach. Ja, weil du einfach zu viel Kaffee trinkst.
Jo.
Meine Verlobte hatte richtig Magenprobleme mal. Und meinte so, oh, der Kaffee wirkt nicht mehr, oh nee, der Magen. Und ich meinte so ganz ehrlich, du dünstest immer Kaffeegeruch aus, du hast da und da Probleme und du kriegst Magenprobleme. Ich verbiete dir jetzt mal für 3 Monate Kaffee. Ja. Eigentlich, und dann hat sie gesagt, okay, sie macht ein halbes Jahr. Und dann hat sie es aufgehört und sie war wirklich, also sie war richtig schlecht gelaunt. Also ich habe
das glaube ich, ja.
Richtig, richtig schlecht gelaunt.
Ja, Koffein ich konnte mir, ist eine krasse Sache.
Ich konnte dann auch, dann habe ich mir dann Sachen anhören dürfen wie, ja, wegen dir darf ich keinen Kaffee trinken, bla bla bla. Und dann habe ich dann irgendwie nach einem Monat dann gefragt, und, wie geht's deinem Magen? Ja, besser. Mhm, interessant. Und dann haben wir, als wir in Japan waren, habe ich dann gesagt, so, weißt du was, hier trinke ich auch morgens einen Kaffee. Ich will einfach jeden Tag fit bleiben. Und habe ihr dann auch immer einen mitgebracht, weil sie halt ein bisschen schleppend wegen dem Jetlag das brauchte.
Jo.
Hab ihr gegeben, auf einmal wirkte der Kaffee wie Wunder und sie konnte es vertragen. Ich so, natürlich, weil du dir nicht jeden Tag eine dreifache Espresso-Dosis da reinknallst und dir dann das wegzimmerst. Und
ja. Ich
habe jetzt in Zeiten, wo wir auf Arbeit waren, habe ich morgens mir 2 Kaffee gezogen. Und ich war wach, ich war fokussiert, aber dementsprechend, ich habe gemerkt, dass mein Herz schneller schlägt, ich hatte Schweiß überall und ich war die ganze Zeit auf Zack und so weiter. Und da habe ich gemerkt, nee, das ist absolut etwas, was ich nicht trinken kann. Aber überall ist so, also jemand, der effektiv wirklich sagt, okay, er möchte keinen Kaffee trinken oder muss darauf achten, selbst da musst du gucken, wo du überall Kaffee drin findest.
Das stimmt. Ich muss sagen, das mit dem Koffein ist wirklich so eine Sache. Ich habe auch während der Ausbildung unfassbar viel Kaffee getrunken.
Hm.
Wir hatten irgendwie, also ich habe morgens Kaffee getrunken, dann hatten wir morgens nochmal eine Kaffeepause, dann haben wir mittags irgendwie nochmal Kaffee getrunken und jedes Mal so 2 Tassen oder so. Und dann hatte ich knapp meine Kanne Kaffee am Tag weggefühlt.
Hm.
Irgendwann merkst du das gar nicht mehr.
Na.
Und dann kannst du ohne Kaffee gar nicht mehr starten.
Ja.
So, und das ist total krass.
Ich
bin froh, dass sich das jetzt so bei mir total verzogen hat. Ich trinke jetzt immer noch tatsächlich, mein Mitbewohner trinkt gerne einen Kaffee. Wir machen morgens eine Kanne, dann trinken wir jeder eine Tasse Kaffee. Und ich habe zum Beispiel während den Sommerferien jetzt, als er nicht da war, gar keinen Kaffee morgens getrunken, manchmal einen Tee eher.
Ja.
Und das ging halt voll klar irgendwie so. Ne? Aber ich merke teilweise Leute, die mir sagen so, boah, ohne Kaffee komme ich morgens überhaupt nicht in die Gänge.
Ja.
Und das ist krass.
Ja, das ist...
Weil das so was Schleichendes ist. Ne? Also es ist halt irgendwie keine mega starke Droge, wo man es halt krass spürt.
Nun ja,
kommt halt so,
merkst du bei Zigaretten und bei Alkohol also bei Alkohol ja, bei Zigaretten merkst du das auch nicht.
Das
stimmt. Es ist auch dann...
Ja.
Also du kennst es natürlich nicht. Es gibt so eine Sache, die nennt sich Nikotinflash.
Mhm.
Jetzt wenn du, es gibt ja verschiedene Sorten von Tabak und es gibt halt, ein paar kennen vielleicht Schwarzer Krauser oder so weiter. Und wenn du lange nicht geraucht hast und dann wieder eine raus und dann eine mit viel Nikotin oder relativ viel, dann merkst du das in deinem Hirn. Dann nimmst du den ersten Zug und dann kapselt sich das alles auf einmal weg und dann merkst du so, wow, irgendwas ist das. Und dann, das nennt sich Nikotinflash.
Krass.
Weil du einfach innerhalb kürzester Zeit viel Nikotin zu dir genommen hast, auch mit nur 2 Zügen.
Ja.
Und das reicht schon aus. Und so sehe ich das auch. Du, wenn du dann halt von Anfang an eine kleine Zigarette oder irgendwas Schwächeres nimmst und dann immer härter und immer härter nimmst, merkst du es ja auch nicht. Das ist genauso wie hier zum Beispiel einen rauchigen Whisky kannst du am Anfang absolut nicht trinken, weil er absolut zu rauchig ist. Aber wenn du von Anfang an einen ganz kleinen anfängst, der gar nicht rauchig ist und immer dich hocharbeitest, hoch, hoch, hoch an einem Abend, dann kannst du den rauchigen trinken ohne Probleme, obwohl du ihn am Tag vorher ohne diese Einführung einfach direkt rausgespuckt hättest.
Ja, die Geschmacksknospen gewöhnen sich dran.
Genau, so in etwa war das. Ja, und also das sind jetzt so mit den 3 klassischen, das ist ja jetzt Sucht mit Sachen, die jetzt per se nicht als okay, das ist ein Süchtiger. Natürlich gibt es bei Alkohol, sagst du, oh ja, ja. Das ist, der ist alkoholkrank. Ne? Das ist ja auch eine Sache, er ist alkoholkrank. Ja. Nicht, es, aber es gibt Leute, die sind heroinsüchtig. Nicht heroinkrank. Ja. Das ist dann auch wieder so, okay, dadurch, dass du bei Alkohol sagst, das ist eine Krankheit. Und gut, bei Heroin, ne, setzt du dir einmal die Nadel, dann bist du für immer quasi süchtig danach.
Ja.
Da ist dann auch die Sache, ne? Wie. Vielleicht auch eine vielleicht ein bisschen heißes Thema. Wie stehst du zu der Aussage mit Cannabis? Meinst du, Cannabis nicht die soll legal sein, sollte es legal sein, sondern denkst du, man kann von Cannabis süchtig werden?
Ah, ja, das ist nochmal eine andere Frage. Ich dachte, wir gehen jetzt auf die Legalisierung ein. ich weiß es nicht. Also, ob man da wirklich von süchtig werden kann. Man sagt ja immer so, ja, Cannabis-Einstiegsdroge, man wird da nicht wirklich von süchtig. Ich habe schon ein paar Kiffer kennengelernt, so. Auch in der Schulzeit, die sehr regelmäßig gekifft haben, ne? Und auch so gekifft in die Schule kamen und irgendwie immer so einen Grundtenor hatten. Wo ich halt schon irgendwie, also von außen sagen muss, okay, das sah wie so eine Sucht aus, weil die das einfach für mich sah das nach einer totalen Instrumentalisierung des Suchtmittels aus. Ne? Die wollten sich halt irgendwie betäuben, so um ihren Alltag besser auszuhalten. Und für mich fängt da eine Sucht ganz klar an, irgendwie, wenn man dazu neigt, dieses Suchtmittel halt oder dieses Mittel, das Chemische, zu instrumentalisieren. Und deswegen würde ich sagen, ja, man kann nach Cannabis auch süchtig werden. Auch wenn vielleicht die körperliche Abhängigkeit dann nicht so stark ist.
Okay. Das gilt aber dann. Ja. Dann könntest du aber mit der Sache ja mit vielen Sachen argumentieren, aber dass auch, keine Ahnung, die Suche nach einer Frau süchtig sein mag oder machen kann. Oder die Frau selber.
Ja, verstehst du, was ich meine? Du meinst, wenn man es instrumentalisiert, dann ist es, ja, ich glaube tatsächlich, dass viele ihre Beziehungen instrumentalisieren.
Okay.
Dass viele nur eine Beziehung haben, um eine Beziehung haben zu wollen, weil die sich damit also blenden, dadurch glücklich zu werden. Und in irgendeiner Form, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Sucht nennen würde.
Okay, aber
es ist halt irgendwie, genau, also es ist auf jeden Fall eine Instrumentalisierung, die irgendwie gefährlich ist.
Ja, okay. Das ist, es ist ein gefährliches, also ich würde da jetzt ausnahmsweise, seltsamerweise haben wir das selten.
Dagegen wir widersprechen uns. Schön, ja, bitte.
Weil dann wäre ja jede Medizin auch eine Sucht.
Ja.
Aber
es gibt Medikamentensüchte, ne? Klar.
Natürlich gibt es Medikamentensüchte, aber eine Person, die, wenn er Kopfschmerzen hat, Ibuprofen nimmt,
der ist noch nicht gleich süchtig, das stimmt.
Genau, weil und dennoch instrumentalisiert er das chemische Mittel, um seine Wirkung voll zu entfalten.
Das stimmt.
Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, per se hätte ich jetzt gesagt, Marihuana macht nicht süchtig, weil wie in allem, oder sagen wir so, Heroin hat eine körperliche Sucht, macht Stoff. Ich weiß nicht, ob Schokolade, man sagt immer, Schokolade macht süchtig. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ja, Schokolade führt zu Glückshormonen und der Lack an Glückshormonen ist ja das, was du haben willst. Aber bei Heroin oder so ist es wirklich eine körperliche Sucht.
Ja, genau, du bist da direkt in Abhängigkeit
drin. Genau, das ist eine direkte Abhängigkeit. Jetzt bei THC selber ist es, glaube ich, was habe ich gerade viele benutzen THC, um die Zeit ein bisschen langsamer zu machen. Oder ich hab auch damals gekifft. Ich habe es aus dem puren, also klar, natürlich am Anfang ist angeblich was Illegales, ist was Natürliches, du willst probieren. Was ich gemerkt habe, ist, dass es mich komplett entspannen lässt. Aber dieses das blöde Nebenmittel war, dass ich einfach komplett shitfaced war. Also, dass ich einfach effektiv auch nicht effektiv fähig war, irgendwas zu machen.
Ah, okay.
Bis ich dann herausgefunden habe, dass ich nicht auf das THC möchte, sondern das CBD. Mhm. Das, was im Endeffekt meinen Zustand eher entspannt. Und so wie ich das jetzt aus diesem gesamten CBD-Movement, weil CBD ist ja jetzt legal,
ja.
Herausgefunden habe, ist, dass viele diesen Stoff auch eher angenommen haben, dass sie quasi CBD führt mehr meist so beruhigt ein, hilft einem beim Schlafen und hat halt eher diese in Anführungsstrichen positiven Reaktionen, die man da hat. Und das dort haben die, also in meinen Augen, viele Leute suchen, nicht jeder, ne, viele Leute suchen aber diese Entspannung eher, die sie dann mit Gras gefunden haben, und dann werden sie dann gesagt, ja, das macht aber süchtig und so, ja, aber ich brauche es zum Einschlafen oder ich brauche es, um mit meinen Ängsten klarzukommen.
Ja.
Dann sage ich eher, okay, das ist vielleicht keine Sucht, sondern da willst du das, du willst die positiven Faktoren haben und überwiegst die negativen des Illegalsein oder des dass du einfach nichts machen kannst und einfach da auf der Couch liegst, aber du heilst quasi deinen Kopf, weil du einfach mal beruhigt bist. Mhm. Deswegen war ich so dagegen, wo du meintest, jeder, der einen Stoff instrumentalisiert, ist per se, kann man süchtig da werden. So, das ist ein bisschen schwierig dann.
Ich denke, es ist aber trotzdem ein gefährlicher Schritt. Auch, also, ich meine, ja, das ist eben das Interessante. Bei Medikamenten sehen wir das nicht so, ne?
Ja.
Und das ist auch ein gutes Gegenbeispiel, muss ich sagen. Aber zum Beispiel auch, genau, was macht dann diesen Suchtfaktor aus? Wenn man es regelmäßig macht vielleicht, das ist schon, wenn man es braucht, ne? Wenn man da irgendwie...
Wenn du es brauchst. Wenn es etwas ist, wo du sagst, okay, weißt du was, es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang, ich mache mir jetzt ein Vino auf und genieße den Sonnenuntergang. Ja. Oder wenn du sagst, weißt du was, ich habe voll Bock jetzt, ne, das Wochenende ist frei, ich möchte einfach nur chillen, ich rauche jetzt einen Joint. Das ist nichts brauchen.
Genau, das ist irgendwie unproblematisch, das hat was mit Genussmitteln zu tun. So,
du, genau.
Wenn du verschönerst dir einen Moment vielleicht, ne?
Genau. Wenn du allerdings so Sachen sagst wie, okay, ich brauche es zum Einschlafen, ne, und es jeden Abend machst, finde ich immer noch okay, aber wenn du dann aber weißt, du hast Probleme mit dem Schlaf und die Probleme sind aber, sagen wir, was ganz anderer Natur, ne, keine Ahnung, ist in einer gewalttätigen Beziehung oder du hast da und da so Probleme oder irgendwas anderes und das löst sich nicht und das ist der Faktor, weswegen du dich dann betäubst, dann ist das per se, missbrauchst du ja quasi die Droge als... Oder du bekämpfst die Ursache nicht.
Nee, sondern nur das Symptom.
Du bekämpfst nicht die Ursache, sondern das Symptom. Finde ich auch noch, ist grau bei mir, sage ich, okay, du weißt vielleicht noch nicht oder du wirst vielleicht dieses Problem lösen. Wenn du aber absolut sagst, nee, ich mach's einfach, ist mir egal, ich mach einfach, ich jeden Tag buffig, dann denke ich, dass du da schon vielleicht in einer anderen Welt bist oder in einer anderen, Kilogrammbereich, würde ich jetzt sagen, oder Grammbereich, wo du aber auch sagen könntest, das ist jeder dritte Nachbar vielleicht von dir, der jeden Tag Fleisch auf dem Tisch haben muss, weil es immer so ist und jeden Tag immer ein Bier trinkt abends. Weil es so ist, ne? Das ist dann so, ja gut, das ist wohl eher eine Sucht, aber.
Ja. Ich muss auch sagen, weiß nicht, ich fände es jetzt, ich muss sagen, dass ich jetzt Alkohol nicht weniger schlimm finde als Marihuana-Konsum. So von der Wirkungsweise her. Ich glaube, weil das eben in der Gesellschaft so angesehen ist, dass man da viel mehr dazu neigt, in den Alkoholmissbrauch reinzurutschen, als in den THC-Missbrauch.
Jetzt. Ich hab auch jetzt ehrlich gesagt viel mehr THC-Konsumenten kennengelernt, als oder die es regelmäßiger THC zu sich nehmen, als alltägliche Alkoholtrinker. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, natürlich gibt es halt die Leute von damals oder so, die kenne ich aber jetzt nicht mehr, die jeden Tag gebufft haben.
Ja, gibt es immer noch keinen mehr.
Aber kenne ich eigentlich nicht mehr. Aber es kennen Leute, die sagen so, weißt du was, ja, ich rauche ab und zu mal einen Joint. Ne? So, ja, okay, ich kann jetzt nichts dagegen sagen. Ich habe selber das gemacht. Für mich ist es jetzt nichts mehr. Aber ist halt dein Bier.
Und, ich denke, dass das, dass gerade Marihuana noch eine Droge ist, mit der man eigentlich vernünftig umgehen kann.
So, ne? Ich muss auch sagen, ich habe noch nie jemanden gehört, der eine Überdosis Marihuana genommen hat.
Ich glaube, das geht. Nee.
Das geht nicht. Das? Ich glaube, weil deine Rezeptoren sind dann einfach voll blockiert und du kannst dann einfach nichts aufnehmen und der Rest wird einfach ausgespült. Ja. Bei Alkohol ist das ein bisschen anders.
Das stimmt. Ja, das ist schon sehr. Da kann man eine letale Dosis zu sich nehmen. Das so. Ist auch so, ne? Also. Dieses Rauschtrinken, das wird immer so, in der Gesellschaft ist das so anerkannt, so, ja.
Ja.
Da hat er einmal einen über den Durst getrunken.
Ja. Ne, so, okay, ja, ja, so. Ja, oder ja, der darf noch mit 0,5 Promille, ne, ah ja, kann er noch Auto fahren, ne, was, du hast 0,01 Gramm THC im Blut. Also, da ist es auch so, ich glaube, da würde die Legalisierung auch vielleicht besser sein. Das ist natürlich jetzt nur eine rein hypothetische Ansage. Wenn du da den THC im Körper direkt messen könntest.
Ja.
Weil dadurch, dass THC nur
über Urin.
Rein theoretisch, es wird ja noch nicht mal das THC gemessen, sondern die Abbauprodukte des THCs. Ja. Und dadurch, dass das einfach noch bis zu 2 Wochen nachher da ist, du kannst ja nicht wissen, ob der Kerl, sagen wir, kommt jetzt von dem geilsten Wochenende seines Lebens, ne, hat eine Woche vorher sich, keine Ahnung, die Rübe weggeknallt, also mit THC, oder weggebufft, und geht eine Woche später, geht der, keine Ahnung, irgendwo fahren, und dann wird er getestet und dann so, ja, sie hatten THC im Blut oder sie haben Abbauprodukte, hier Führerschein weg, Lappen weg. Der kann sich ja richtig gut behandelt oder alles richtig gemacht haben, ne, in einem sicheren Ort und alles Mögliche und ist nicht unter dem Einfluss gefahren.
Ja.
Wird aber dennoch dann verknackert, wohingegen du dann, keine Ahnung, also Alkohol direkt so, okay, sie haben es nicht, okay, gut, ne, gehen sie dann mal.
Ja, genau.
Und das würde natürlich.
Ja, das ist ein bisschen
viel besser
fatal
sein.
Im Moment. Ja. Ja.
Ja, und bei Kaffee ist, ja gut, Kaffee ist halt einfach irgendwann. Ich wüsste jetzt nicht, was eine Überdosis Kaffee macht. Aber das ist einfach so die. Also, wenn ich sagen würde, Kaffee ist mit die leichteste Droge, die ich kenne. Koffein.
Ja.
Weil sie effektiv keine direkten Nebenwirkungen hat. Du kannst nicht zu viel aufnehmen. Weil wenn du zu viel Kaffee getrunken hast, dann pissst du halt da wieder halt, raus.
Ja, wirst halt also
ein bisschen hibbeliger.
Wirst überdreht, ja, genau.
Ja, so, aber das kann auch ein Charakterzug sein.
Das stimmt. Chris, bei großer Koffeinaufnahme kriegst du, glaube ich, auch so Schweißausbrüche.
Ja, das habe ich manchmal, wenn ich 2 Tassen Kaffee auf Arbeit getrunken habe. Weil ich halt keinen Kaffee trinke, ne? Dann ist es halt so, boah, aber das ist in dem Augenblick ist es einfach viel für mich, 2 Tassen Kaffee.
Ja.
Und das ist halt so meine Meinung.
Ja, nee, auch sehr nachvollziehbare Meinung, muss ich sagen.
Ja.
Wir haben viel über Drogen geredet, ich habe das Gefühl, irgendwas wollte ich noch zur Sucht sagen. Wir haben auf jeden Fall irgendwie so 3 Faktoren festgestellt. Das ist nämlich, oder vielleicht sogar mehr, Aber auf jeden Fall ist das erstmal irgendwie dieser psychologische Faktor. Ich bin da psychologisch von abhängig. Ich hab, das macht mich glücklich. Das setzt Glücksgefühle in mir frei. Ich fühle mich damit wohl. Dann der körperliche Faktor, der bei manchen Sachen halt irgendwie wirkt. Ne? Körperliche Abhängigkeit beim Rauchen zum Beispiel. Ne? Ja. Auch wenn du dann aufhörst. Ich glaube, bei starken Alkoholikern ist das ja auch so. Ne? Dieser Kaltentzug, der dann sich körperlich bei denen...
Ja, es ist ein hart, einfach. Ein gesellschaftlicher Faktor.
Der gesellschaftliche Faktor kommt auch dazu, stimmt.
Das ist einfach, es ist eher angesehen, Gemeinschaft früh shoppen zu gehen, ne?
Ja. Als im Restaurant zu rauchen.
Ja, genau, so Coffeeshops, was ist das, sowas, das ist nicht möglich, aber gleichzeitig kannst du dir morgens um 6 Uhr, kannst du dir rein theoretisch schon ein Bierchen reinstellen.
Ja, dann natürlich auch, ne, dieser Lernfaktor, den man hat einfach, man bringt sich selber irgendwie bei, das zu brauchen an manchen Stellen, man raucht dann eine nach dem Essen oder man trinkt eben Bierchen, wenn man sich mit Freunden trifft.
Ja, die Sache, dass man es dann nicht braucht zum Beispiel.
Genau, das ist eine wichtige Feststellung.
Genau. Eben,
mal das Feierabendbier jeden Tag wegzulassen zum Beispiel.
Ich habe es nie verstanden.
Ich auch nicht.
Ich hab immer ein Bier im Kühlschrank oder zwei, meist wenn irgendwie ein Besuch oder so da ist. Oder keine Ahnung, wenn ich mal wirklich einfach mal Lust darauf habe. Aber so klassisch jetzt, ich glaube, ich habe immer nur Wasser im Kühlschrank stehen.
Ja, ich mache mir auch, also ganz selten mache ich mir irgendwann abends mal ein Wein auf. Aber meistens dann auch, wenn ich mich vor den PC setze und irgendwie mit Freunden zocke oder so, trinke ich einen Wein dabei. Ja. Das ist ja auch irgendwie was Gesellschaftliches dann so. Ich rede mit Leuten, ich trinke dann Weinchen bei.
Ja.
Aber sonst habe ich da auch nicht den Drang zu.
Nee. Ja. Ja. Ganz seltsam, ja. Ja, Sucht ist
vielseitig.
Was meinst du eigentlich? Kann man Sucht auch erben?
Ich glaube, dass das so. Also, oder ich glaube nicht, dass sich das so direkt vererbt. Ne?
Ja, genau, das wollte ich jetzt fragen. Nicht die Aussage, jeder, dessen Vater süchtig ist, ist dann selber süchtig oder ist man selber süchtig, sondern die Möglichkeit.
Eine Veranlagung.
Also, ja. Aber was meinst du, ist die Veranlagung eher wirklich erblich oder genetisch bedingt oder eher verhaltensbedingt?
Ja, das ist nämlich eine gute Frage. Das ist diese klassische Frage, Anlage versus Umwelt. Und ich denke, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es genetische Faktoren gibt, ne, die irgendwie an den Synapsen eine Rolle spielen, dass man denkt, ja, da werden eher Neurotransmitter ausgeschüttet oder weniger Neurotransmitter ausgeschüttet dieser Art. Und dass das irgendwas vielleicht ist, was sich auch erblich dann durchsetzt und wo man dann, keine Ahnung, ne, anfälliger ist für solche Substanzen. Ja. Kann halt sein. Aber dann, wie du schon sagst, das ist natürlich viel, wenn man das als Jugendlicher vorgelebt bekommt, ne, von den Eltern, die trinken und vielleicht sind das dann so Eltern, die sagen, hier zu Silvester, du bist jetzt 11 Jahre, zur Feier des Tages trinkst du auch mal einen Sekt. Ne? Dann, wird man da natürlich auch reinerzogen.
Naja.
Das bedingt sich dann. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Denkst du nicht, dass das was Genetisches ist?
Ich weiß es nicht.
Mein Wissen tue ich es auch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, weil ich mir selber diese Frage mal gestellt habe, ob es vererbt ist oder nicht. Und habe eindeutig dann gemerkt, nein, ist nicht. Und habe eigentlich gedacht, dass es wirklich viel mehr Verhalten ist. Weil wenn du es jeden Tag vorgelebt bekommst, ne?
Ja.
Entweder stellst du dich stark dagegen, oder du, also ist jetzt auch einfach gesagt, ne? Entweder stellst du dich stark dagegen oder, aber ich meine, dadurch, dass das so sehr dein Alltag geworden ist, so wie positiv wie auch negativ, ne? Gibt es solche Beispiele? So, er war schon immer super nett zu seinen Eltern. Warum? Oder zu super nett zu anderen Kindern. Warum? Das kann ja nicht in deinem Gen liegen.
Ja.
Sondern das liegt daran, dass, dass dein Charakter halt so ist.
Dass du so, ja. Dass sich das schon in kleinster Kindheit formt, ne?
Genau. Und dann zu sagen so, okay, hier diese Sucht ist aber genetisch bedingt und du kannst nichts dafür, sondern du könntest nichts dagegen machen, du wirst es bekommen. Ist ein bisschen schwierig zu sagen.
Nee, das glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Also, dass das so was krass Deterministisches ist, das denke ich auch nicht. Ich denke, es ist sowas wie es gibt ja Talente, die wahrscheinlich auch erblich sind, ne? Also, ja. Wo du denkst, so, ja, der ist halt, also der ist musikalisch, ne? Das kriegt man natürlich auch in der so vorgelebt in der Familie meistens, ja. Aber so, genau, der ist musikalisch begabt, ne? Der ist schon irgendwie von klein an, wenn der Instrumente aufgenommen hat, hatte die irgendwie schnell gemeistert, so, ne? Ja. Dass das eher sowas ist, dass wenn du dann damit in Kontakt kommst, dass du dann schneller dafür anfällig bist, da reinzufallen. So. Und ich denke, dass das mit Drogen dann eben auch so sein kann. Und wenn du einfach den, zum Beispiel, ich habe nie angefangen zu rauchen, keine Ahnung, ich habe den Kontakt total vermieden, auch wegen Erfahrungen in meiner Jugend, glaube ich. Und habe halt keine Ahnung. Ne? Dadurch, dass ich dann nie in Kontakt gekommen bin, weiß ich nicht, war ich dafür anfällig, bin ich es nicht. Aber ich habe es halt von vornherein irgendwie gesagt, so, nee, mache ich nicht.
Ja.
Und ich denke auch, dass du, wie gesagt, dass so, wenn man reflektiert ist und vielleicht ist dir jetzt, du bist einfach ein Mensch, der nicht so stark geprägt ist und dem es leichter fällt, wieder aus diesem Zigarettenkonsum rauszubrechen, ne? Weil dich das körperlich nicht so stark beeinflusst hat, wie das vielleicht andere Menschen beeinflusst, die da eher für geprägt sind. Und dann braucht es natürlich eine hohe Menge Willenskraft einfach, so oder so.
Ja. Interessant wieder.
Ja, spannendes Thema. So. Ja. Bin froh, dass ich nicht stark süchtig nach irgendwelchen Sachen bin. Aber das ist, wie du schon sagst, ne? Du hast auch überlegt, mal Alkohol stehen zu lassen. Ich überlege das auch immer wieder. Ich habe das irgendwann mal unbewusst gemacht, als ich die Uni gestartet habe in Köln. Und dann bin ich immer jeden Tag 2 Stunden gependelt von, ich habe ja damals bei meinen Eltern gewohnt, von meinen Eltern aus nach Köln und wieder zurück und hatte nie Zeit, irgendwie abends mit den Leuten da was trinken zu gehen in Köln. Und dann habe ich einfach, irgendwann saß ich da und habe so gemerkt, so, ich habe seit 3 Monaten nichts getrunken. Also es hat mir überhaupt nicht gefehlt. Und ich denke auch so, ich könnte jetzt eigentlich, ich glaube, mir würde das nicht fehlen, wenn ich damit aufhören würde.
Ja, ich auch. Das ist so genauso mit Fleischkonsum wie auch viele andere Sachen, wo ich sage, das wird mir nicht fehlen, aber ich mag es mir doch nicht nehmen. Aber durch das, ich mag es mir doch nicht nehmen, komme ich dennoch in diese Rechenschaft so, ich würde gern sagen, dass ich zwar Alkohol trinke, aber ich will nicht dieses Stigma haben von, der knallt sich da direkt jeden Tag weg. Ja. Sondern sehr bewusster Trinker. Und manchmal denke ich wirklich, nee, ich brauche es eigentlich nicht.
Nee, genau.
Ach man.
Ja, schönes Ende.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
gut.
Wie immer kommen wir zum Ende von unserem Podcast und wir wollen euch anregen, uns zu schreiben auf grübelplausch@gmx.de. Fragen, Ansichten, wie auch immer, könnt ihr da schreiben. Ihr könnt uns aber auch privat, also viele kennen uns ja auch privat, könnt ihr uns einfach anschreiben und Feedback hinterlassen. Wir freuen uns darüber sehr. Und nächste Folge ist unser Seasons-Ende.
Das stimmt. Folge dann, 10 kommt schon.
Genau, Folge 10 kommt dann. Wir haben jetzt ehrlich gesagt kein wirkliches... eigentlich wollten wir keine... Also wir haben keine... Verwendung von Seasons eigentlich. Aber ist einfach vielleicht einfacher, dann schon mal ein kleines Päckchen einfach als Topic wegzupacken. Es würde ganz normal weiterlaufen. Das Design wird sich dann halt nur ein bisschen ändern. Vielleicht, ich weiß nicht, da müssen wir noch in uns reinhorchen. Vielleicht machen wir dann immer dann erste Episode von irgendeiner neuen Season irgendwas Besonderes oder irgendwie, weil letztens hatten wir hatten relativ viel positive Feedback über die Twitch-Folge.
Ja. Fänd ich schön, wenn wir das nochmal machen könnten.
Genau.
Das hat mir Spaß gemacht.
Das war auch ziemlich interessant. Könnten wir so machen. Wir werden einfach gucken, also nicht wundern, nur weil eine Season endet, heißt es nicht, dass
wir
weg sind oder auf Hiatus. Also könnte es sein, dass wir vielleicht irgendwann später sagen, so okay, ja, Season-Ende, wir machen jetzt mal 2 Wochen nichts. Könnte sein. Das ist aber jetzt nur Spekulation. Wie gesagt, danke vielmals fürs Zuhören.
Ja, es war schön. Vielen Dank.
Auf Wiederhören. Ciao.
Tschüss.